dann darf ich jetzt predigen. Und ich möchte mit euch einfach mal eine Thematik schauen, die mir in der Woche wichtig geworden ist. Und ich hoffe, das ist jetzt hier auch drauf. Ist es? Gut. So, genau. Und zwar geht's darum, ja, gut, das ist die Predigt vom letzten Mal. Hier ist die Predigt. Gut, jetzt haben wir's. Also, ich meine, wir kriegen das mit, wenn wir so ein bisschen uns umschauen, dass immer weniger Menschen scheinbar an Gott glauben, oder? Man merkt das immer mehr und mehr. Sie sind zu aufgeklärt, wie viele sagen, so, ne? Sie sind einfach zu so da drin zu sagen, okay, wir wissen doch so viel über die Wissenschaft und wir wissen so viel, also ich bin Freund der Wissenschaft, versteht mich nicht falsch, wir wissen so viel von dem, was wir gelernt haben, durch die Erfahrungen und so weiter, wir brauchen keinen Gott mehr. Und die Zahlen sind immer mehr rückläufig in den Kirchen, sowohl in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche, hört man immer wieder neu von Austrittswellen, dass immer mehr und mehr Leute aus der Kirche austreten. Wir könnten dazu Ansicht kommen, dass all das, was wir zu geben haben, nicht mehr zählt. Wir könnten zu diesem Punkt kommen, zu sagen, okay, all das, wo wir sagen, okay, das glauben wir, das sind unsere Überzeugungen, das sind unsere Werte, das ist das, was wir glauben, was wichtig ist für die Menschen, dass es die Leute nicht mehr interessiert. Aber das stimmt nicht. So, und da bin ich überzeugt von, dass das nicht stimmt. Denn eigentlich sind diese Menschen auf der Suche. So, und wenn sie auf der Suche sind, sind sie auf der Suche nach Antworten. Sie sind nach der Suche nach etwas, wo sie sagen können, ich kann mich hier einklinken, hier ist etwas, was drin ist. So, manche wissen es nicht mal, dass sie suchen, so, aber sie suchen. So, ja. Das Interessante ist, dass die meisten Menschen irgendwie an einen Gott glauben wollen. Ja, sie wollen irgendwie an etwas glauben, was größer ist als sie selbst, aber können es nicht. Zum einen, weil sie schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht haben. Da muss man sagen, okay, den Schuh müssen wir uns anziehen. Auch wenn du vielleicht nicht selber persönlich daran beteiligt bist, aber sowas wird dir entgegnen, dass Leute schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht haben. Zum anderen, weil sie einfach zu viel Mist erlebt haben, um an einen Gott zu glauben. Zu viele negative Umstände, zu viele Schmerzen, Verletzungen, was auch immer, dass sie nicht an einen Gott glauben können, der sie liebt. Und deswegen kann ja für sie die Bibel in ihrer Überzeugung auch gar nicht stimmen. Denn sonst würde das ja alles nicht passieren. Und dann entscheiden sie sich entweder für den Atheismus, zu sagen, es gibt überhaupt gar keinen Gott, oder sie entscheiden sich für eine andere Religion oder ein anderes Gottesbild, was man sich vielleicht selbst zusammenschustert. So, wenn man sagt, okay, ich bastel mir meinen Gott und irgendwie passt das schon, oder ich glaube zumindest an ein höheres Wesen, so, ne, ohne es Gott nennen zu wollen. Und jetzt das große Problem. Das ist nämlich jetzt wirklich das große Problem, dass die Kirche schweigt. So, und ich meine nicht die Kirche jetzt, ich meine jetzt nicht die Kirche jetzt auf die Staatskirchen bezogen, sondern ich meine die Kirche als weltweite Kirche oftmals schweigt zu gewissen Themen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass Kirchen aufstehen und reden. Es betrifft nicht jede Kirche, es gibt viele Kirchen, die machen das und es ist auch gut so, aber es gibt, glaube ich, mehr Kirchen, die nichts dazu zu sagen hat. Und ich glaube, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die Antworten liefern will. Die aber nicht nur Antworten liefern will, sondern die Menschen auch in eine Begegnung mit Jesus hineinführen möchte. In Erlebnisse mit Jesus. Wenn man einmal erlebt, dass Gott ein Gebet erhört beispielsweise, das macht etwas. Wenn man einmal mit eigenen Augen sieht, dass das Leute mit Herz und mit Leidenschaft Jesus nachfolgen, das macht etwas. Ich liebe diesen Satz, den ich schon öfter gehört habe. Ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber der wird immer wieder neu zitiert, nämlich, du bist manchmal die einzige Bibel, die Menschen lesen. So, du als Person bist manchmal die einzige Bibel, die andere Menschen lesen. Wir als Christen, wir, die wir es wissen, wir, die wir das Wort Gottes haben, wir sind manchmal die einzige Bibel, die andere Menschen lesen. Und das heißt, wenn unser Glaube in unserem eigenen Leben eine untergeordnete Rolle spielt, warum sollte man dann dahin gehen? Warum sollte man dann zu einem Gott gehen, wenn seine Nachfolger es vielleicht ein bisschen selber darüber schweigen, niemanden aufdrängen wollen und so weiter? Jetzt mal einfach, worum geht's mir heute? Es geht mir um zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die einen Menschen, die kennen Jesus überhaupt noch nicht. Und dann gibt es eine andere Gruppe an Menschen. Sie waren mal in einer Gemeinde, in einer Kirche. Sie waren in diesem Bereich drin. Sie gehörten dazu und sind dann weggegangen. Ich möchte erstmal über diese erste Gruppe sprechen. Jesus war mal von Pharisäern zur Rede gestellt, ist ja öfter passiert, wenn wir so die Bibel lesen, dann kam ein Schriftgelehrter und wollte mit ihm sprechen, so, das kam oft vor, ja. Und er wurde zur Rede gestellt, warum er denn mit den Zöllnern und Sündern ist, ja. Warum in aller Welt mit diesen Leuten? Okay, Sünder verstehen wir, Leute, die nicht das machen, was Gott will, so in den Überzeugungen auch der damaligen Juden und wie sie das Gesetz verstanden haben, haben sie gesagt, okay, das sind Menschen, die leben konträr zu dem Willen Gottes. So. Zöllner, ja, also ich glaube, heute sind Zöllner etwas angesehener, so, ich hoffe es, so, sie waren ebenfalls Juden, die allerdings für Römer arbeiteten und sich an den Menschen bereicherten, sie legten zu viele Steuern auf und so weiter, sie bereicherten sich an anderen Leuten so, dass sich das eigene Volk von ihnen verraten gefühlte, deswegen sagten sie, okay, Zöllner sind genauso schlimm wie Sünder, so, ja, sie sind genauso schlimm, so, das ist wirklich der Abschaum der Gesellschaft und unter Sünder zählten so viele Leute wie Prostituierte, also wirklich Leute, die du, wo du sagst, okay, die haben ein Leben, was nicht vorzeigbar ist. Sie haben ein Leben, was komplett entgegen dem ist, was Gott möchte. So, und dann antwortet Jesus auf diese Frage in Lukas 5, Vers 31 und 32 wie folgt. Und ich finde das genial, was er sagt. Weil Jesus sitzt ja mitten unter ihnen. Und er sagt Folgendes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. So, Jesus sagte also, wir können jetzt hier da drum stehen als Juden, als Schriftgelehrte, als Pharisäer, wie auch immer, und mit dem Finger auf diese Leute zeigen und sagen, wir wollen nichts mit euch zu tun haben, oder wir gehen mitten rein in diese Gesellschaft und sagen, es gibt etwas Besseres als das, worin du lebst. Du bist nämlich gerade krank und du brauchst einen Arzt. So. Und das war total wichtig, weil für die Pharisäer wäre es wichtiger gewesen, Jesus wäre vielleicht im Tempel gewesen, wobei dann wäre es lehrmäßig manchmal schwierig geworden. Aber wenn er doch der ist, der er sagt, der er ist, dann müsste er doch eigentlich bei den Seinen sein. Bei den Leuten sein, die schon ewig seine Worte kennen, die schon ewig das verstehen, was den Messias betrifft und dass er kommen würde und so weiter. Aber Jesus war so komplett anders. Ich meine, es gab viele Vorstellungen, was der Messias alles wäre, was er sein sollte und so weiter. Und Jesus war oftmals das Gegenteil davon. Ja, also er hat zum Beispiel nicht die Römer aus dem Land vertrieben und so weiter, sondern hat das Reich Gottes gebracht. Okay. Was bedeutet das? Die Pharisäer, also die Schriftgelehrten dieser Zeit, hätten die sein sollen, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Leute, die das Wort Gottes studiert haben, hätten es eigentlich besser wissen müssen, worum es geht. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, fällt mir jetzt ein, deswegen den Beleg kann ich euch nachliefern, wenn ihr Interesse habt, wo das steht. Da steht, ich bin nicht interessiert an euren Almosen, sondern an eurer Barmherzigkeit, sondern dass ihr barmherzig seid. Also das sind jetzt meine eigenen Worte, steht in der Bibel etwas anders, aber der Sinn ist dieses, ja. Eure Almosen interessieren mich nicht, eure Opfer interessieren mich nicht, steht in einer anderen Überzeugung, sondern was mich interessiert, ist eure Barmherzigkeit. So, und das ist das, was Jesus voll ausgezeichnet hat. Aber hier waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die es hätten wissen müssen und rümpfen die Nase über diese Menschen. Das war nicht Jesu Meinung. Er ging zu den Menschen, die ausgeschlossen waren. Zöllner, Prostituierte, Samariter, Aussätzige, Bettler, Blinde und so weiter. Leute, die von der Gesellschaft am Rand waren und ging zu ihnen hin. Und gleichermaßen sehen wir das doch bei Jesus auch, dass er genauso zu den Schriftgelehrten ging und ihnen das Evangelium erklärte. Wir denken an Nikodemus vielleicht. Über den wir wo in diesem Gespräch dieser bekannteste Vers ist, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16 ist das. Ist im Gespräch mit einem Pharisäer. Leute, er hatte alle im Blick. So, und das war konträr zur Kultur. Es gibt viele Menschen, die Jesus nicht kennen und die niemanden in ihrem Umfeld haben, der Jesus vielleicht kennen würde. Und unser Fokus sollte der sein, wie erreichen wir diese Menschen? Wie erreichen wir diese Menschen? Wie erreichen wir überhaupt die Menschen, die Jesus nicht kennen? Menschen, die Jesus nicht kennen, die eventuell keine Hoffnung haben, in Verletzungen leben, vielleicht sogar ein überdimensionales Ego-Problem haben oder was auch immer. Jesus will, dass diese Menschen frei sind und er hat uns als Kirche dafür ausgesucht, dass wir die Botschaft von Jesus weitergeben. Das Arztbild ist so klar und verständlich. Nicht die Gesunden brauchen Arzt. Wir brauchen keinen Arzt. Du, der du hier sitzt, ich kann das sagen. Ich weiß, ihr alle hier in diesem Raum, ihr lebt mit Jesus. Wir brauchen gerade keinen Arzt. Ja, vielleicht physisch, so wenn man Rückenschmerzen hat oder was auch immer, das mag sein. Aber hier geht es um ein geistliches Prinzip. Du kennst doch deine Bibel. Du liest doch deine Bibel. Du betest, du bist mit Gott unterwegs. Klar hast du manchmal deine Fragen und so. Klar hast du manchmal irgendwo deine Zweifel vielleicht. Das kann immer wieder mal kommen. Aber du weißt Bescheid über das, was hier abgeht. Und wenn du nicht Bescheid weißt, dann fängst du an, mit anderen drüber zu sprechen. Ja? Also es gibt immer so diese Möglichkeit. Wir brauchen keinen Arzt, weil wir haben Ja gesagt zu Jesus. Wir haben Ja gesagt. Und im Johannesevangelium sagt Jesus Folgendes, er sagt noch, bevor er die Erde verlässt, Richtung Himmel fährt, Himmelfahrt, ja, dann sagt er, ebenso wie Gott mich gesandt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So, ja, und wenn wir dann auf Jesu Leben schauen und schauen, wie er gelebt hat, wie er wirklich dieses, was er auch von uns erwartet, dass wir nicht richten und so weiter, wie er das gelebt hat, ja, unter diesen Menschen. Was er ihnen gesagt hat, ist, sündigt nicht mehr. Ja, kehrt um von eurem Weg. Aber er war nicht da und hat gesagt, das machst du alles falsch. Und das bist du auch. Und deswegen fällt es mir schwer, mit dir zu reden, was weiß ich was. Das hat er nicht gemacht. Sondern er hat sie geliebt mit einer göttlichen Liebe. Mit hundertprozentiger Liebe. Der Auftrag, den er hatte, übergibt er an uns. Warum? Weil Menschen Jesus nicht kennen, bis heute. Ist das Motto nicht, also ist ja Leben und Leben lassen irgendwie, aber Jesus möchte, dass wir das ein bisschen durchbrechen, weil es um das ewige Leben geht. Es geht darum, um ein Errettetsein. Es geht darum, dass Menschen nicht verloren gehen. Es geht hier um Himmel und Hölle und sonst was. Es sind einfach Sachen, die übersteigen unsere jetzige Lebzeit. So, und es ist so wichtig, dass wir sehen, dass Menschen gerettet werden. Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Jeder Mensch ist Gott wichtig, egal woher die Person kommt, egal was für einen beruflichen Stand die Person hat, egal wer. Diese gilt es zu erreichen. Gottes Herz wird immer sehr deutlich im folgenden Vers, in 1. Timotheus 2, Vers 4, 3 und 4 sogar. Da steht nämlich, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wisst ihr, Gottes Herz blutet, wenn ein Mensch verloren geht. So, ja? Er ist heilig und was nicht heilig ist, kann nicht bei ihm bestehen. Das ist es halt so. Und deswegen brauchen wir Jesus, der uns heiligt. Ja? Wir sind nicht fehlerfrei, das wissen wir. So, das können wir auch nicht sein. Aber Jesus ist es und seine Gnade ist es, die uns befähigt, in dem Willen Gottes zu leben. Die uns befähigt, ein ewiges Leben bei ihm zu haben. Dass es um Rettung geht. So, und diese Menschen brauchen uns, aber da komme ich nochmal später drauf. Eine zweite Gruppe von Menschen, habe ich euch gesagt, das sind die, die früher mal in der Gemeinde waren. Bei uns vielleicht oder in einer anderen Kirche, die irgendwie mit Gott unterwegs waren. Und Jesus verdeutlicht das in einem Gleichnis in Lukas 15, die Verse 3 bis 7. Und ihr werdet es kennen, wenn ihr die Bibel ein bisschen länger vielleicht schon lest. Aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Er sagte aber zu ihnen das Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 100 ist die Ausgangslage. Ja, das ist eine sehr komplette Zahl. Wir können das in Prozenten gut rechnen. Wenn eins weg ist, sind 99% da und 1% ist weg. Super, ne? Mathe läuft. So, aber es ist auf jeden Fall etwas total Interessantes. 100 Leute. Es gibt eine Gruppe von Schafen, die gemeinsam weidet, die gemeinsam unterwegs ist irgendwie, die einen gemeinsamen Hirten haben. Das ist ja dieses Bild. Und einer verlässt die Herde. Ein Schaf verlässt die Herde und ist weg. Und der Hirte sagt sich, die 99 lasse ich hier auf der Weide und suche das eine, das verloren ist. Wisst ihr, Schafe waren eine gute Einnahmequelle zu der Zeit. Ne? Es gab Kohle für die Felle und für die Lämmer, die geopfert werden wurden im Tempel und so weiter. Es war eine gute Einnahmequelle. Daher hatten Hirten auch ein gutes Einkommen durch Schafe, beziehungsweise ihre Herren hatten ein gutes Einkommen, je nachdem. Und eines verschwindet und der Hirte lässt alle Schafe, die in Sicherheit sind, zurück und sucht das eine. Hierbei sind zwei Faktoren wichtig. Erstens, er lässt die 99 stehen. So, das ist der erste Faktor. Ja, das ist für viele selbstverständlich, wenn sie die Bibel lesen, dass Gott das macht. Aber wenn wir uns reindenken, was hier passiert, dann heißt es, Gottes Fokus ist auf die in diesem Moment, die außerhalb der Gemeinde sind. Erstens, ne? Also wir wissen, Gott ist auch, schaut uns an, Gott begegnet uns, Gott ist mit uns, ja, wir leben mit Jesus, das ist alles richtig. Aber er lässt uns stehen, weil er das eine sucht. So, das ist das eine. Und wir erinnern uns, ja, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ja, genauso brauchen die 99 Schafe, die in Sicherheit sind, brauchen in dem Moment, ja, nicht den, der auf sie aufpasst in dem Moment, weil sie sicher sind dort, wo sie sind. Aber eins ist halt abgehauen. Und das ist das Interessante. Gott sagt hier eigentlich, dass er uns zutraut, dass wir es nur begriffen haben und klarkommen. Denn eines ist klar, er kommt ja auch wieder zurück, ja? Also der Hirte mit dem Schaf und macht Party. So, das ist das, was wir hier lesen. So, zweitens sehen wir hier, er lässt die 99 stehen. Und jetzt bin ich jetzt nochmal beim anderen Punkt davon. Gott sucht Menschen und das macht er die ganze Zeit. Seitdem Adam und Eva von der Frucht aßen, was wir im ersten Buch Mose lesen, sucht er die Menschen. Adam, wo bist du? Ja, das liest man gleich am Anfang der Bibel. Adam, wo bist du? Gott sucht Menschen durch die Geschichte hindurch. Bis heute sucht er Menschen. Er ist auf der Suche, wo etwas hineingekommen ist, was die Beziehung zu ihm gestört hat, teilweise gebrochen hat, ist er auf der Suche, sie wieder zurückzuholen. So, die Frage ist, warum verlassen Menschen eine Gemeinde? Warum tun sie das? Ich glaube nicht, dass immer die Gemeinde daran schuld ist. So, das will ich mal vorne wegstellen. Aber ich glaube, dass man sich manche Fragen stellen muss. Ich glaube, dass man manchmal sich überlegen muss, okay, wo haben wir vielleicht etwas falsch gemacht? Das kann man, jeder kehrt vor der eigenen Haustüre. Ich glaube nicht, dass es immer dieser Punkt ist, die Gemeinde hat etwas falsch gemacht. Das glaube ich nicht. Auch wenn man dazu vielleicht manchmal neigen möchte zu denken, aber das glaube ich nicht. Aber ich denke, dass Gemeinden dennoch einen Beitrag dazu leisten manchmal, dass Menschen verschwinden, dass sie weggehen. Und weil wir an uns arbeiten können, aber nicht an anderen, sondern an uns, sollten wir uns die Frage stellen, was Gründe sein können. Ein Grund könnte sein Streit. Einfaches Prinzip, ja, Streit. Das kann immer sein. Menschen streiten manchmal, aber die Art und Weise ist entscheidend. Wenn es dreckig zugeht, sind Menschen von Christen enttäuscht, wenn das in der Art passiert. Ja, also wenn da wirklich schlechte Sachen aufeinander stoßen, wo man eigentlich denkt, okay, wir Christen müssten es besser wissen. Streit kann ein Grund sein. Und ich weiß, ich rede hier zu Menschen und ich rede auch zu mir selbst, die wir das alle kennen. So, das Zweite, was Leute aus der Gemeinde rauszieht, ist manchmal auch Heuchelei. Ja, man predigt viele Regeln, aber man lebt es vielleicht nicht selbst. Über Liebe reden und Liebe üben sind zwei Paar Schuhe. Ja, über Liebe reden können so viele Menschen, aber dass sie wirklich andere Menschen lieben, das ist manchmal etwas, wo man sagt, okay, du redest das eine und tust das andere. Es gab mal vor ein paar Jahren so ein Lied im Radio, das hieß Show Me Love. Ja, also nicht nur darüber zu reden, sondern zeig es mir, dass du mich liebst. So, ja. Ich weiß, es ist ein anderer Kontext, aber Worte und Taten sollten übereinstimmen. Und zumindest, wenn man etwas falsch macht, weil, hey, wir sind nicht fehlerfrei, nach wie vor nicht. Wir können Überzeugungen haben und diese Überzeugungen manchmal übertreten. Das sind wir Menschen. Sollte man zumindest den Mut haben und diesen Charakter haben, sich auch entschuldigen zu können für seine Fehler. Was auch manchmal nicht passiert. Deswegen, Heuchelei ist auch ein Punkt. Drittens, man findet eine andere Gemeinde, die vielleicht besser ist, wo das Gras grüner ist oder so, wie man sagt. So, ne? Kann natürlich passieren. So, und das ist nicht mal ein für mich negativer Grund im ersten Moment. Wenn es nicht darum geht, immer sobald es irgendwie unangenehm wird, dann wechsle ich die Gemeinde oder sowas ähnliches. Oder wenn es darum geht, ich muss mich jetzt verändern oder sowas, dann, oh nee, dann gehe ich woanders hin. Es gibt ja so Gemeindehopper, ja. Wenn wir lernen, Aber es ist dennoch, unterm Strich ist es eigentlich kein negativer Grund. Warum? Wenn wir lernen, dass es nicht um uns und unsere Basis geht, die wir hier haben, sondern darum, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann ist es uns doch eigentlich egal, wenn wir zu diesem Bewusstsein kommen, in welche Gemeinde sie gehen. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Es ist leicht gesagt und schwer gelebt. Aber Hauptsache, sie gehen dahin in eine Gemeinde und bleiben an ihm dran. Aber dafür muss man auch nah an einem Menschen sein, zu verstehen, warum man es nicht in der eigenen Gemeinde gefunden hat, was man vielleicht in einer anderen Gemeinde gefunden hat. Das ist manchmal auch herausfordernd, wenn man dann Gründe hört, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Andererseits kannst du auch in solchen Gesprächen hören, okay, haben wir wirklich was hier falsch gemacht? Oder ist es vielleicht nur Ruf Gottes? Oder ist es, was ist es? So, dafür müssen wir reden. Und ich finde, manchmal bleibt dieser Gesprächsprozess aus. Manchmal ist es so, Leute verlassen die Gemeinde, es gab kein Gespräch, kein klärendes Gespräch. Meine Frau und ich, wir haben uns das angewöhnt, wenn jemand hierher kommt, also in unsere Gemeinde hier kommt oder nach Bochum kommt oder was auch immer und sagt, ich komme eigentlich aus der und der Gemeinde, suche jetzt aber eine neue, dann erwarten wir, bevor sie bei uns dabei sind, dass sie wirklich klare Fakten schaffen mit der Gemeinde vorher. Dass sie wirklich darüber sprechen und da wirklich ein Gespräch stattfindet. Und wir sagen auch gleichzeitig, wir melden uns bei deinem Pastor und sagen dem, dass du jetzt zu uns kommst und was er dazu zu sagen hat. So, warum macht man das? Geht es um Kontrolle? Nö, es geht einfach nur darum, dass klare Fakten geschaffen sind. So, ja, es gehört dazu. So, aber es passiert halt öfter, warum verlassen Menschen die Gemeinde? Man findet eine andere. So, viertens, richten. Wir Christen sollen nicht richten, das hat Jesus gesagt. Und dennoch kenne ich es, dass in Gemeinden oftmals gerichtet wird. Man schaut auf die Regeln und nicht auf die Menschen. Und versteht mich nicht falsch. Ich glaube daran, dass die Bibel uns sagt, was richtig und falsch ist. Ich glaube daran, dass die Motive, die manchmal dort gesagt werden, eigentlich gute Motive sind, dass man sagt, okay, hey, guck mal hier auf deinen Lebensstil, arbeite mal daran und so weiter. Aber was ist dann richten? Richten ist letzten Endes, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Nicht den Dialog zu suchen, sondern wirklich, ich sag mal, unsensibel drauf einzuhacken, dass jemand was falsch macht. Das kann auch passieren. So, deswegen verlassen Leute die Gemeinde. Was können wir aber tun, wenn wir wissen, hier ist jemand in der Gemeinde und der ist jetzt gegangen und was weiß ich, was kann man da tun? Wisst ihr, ich glaube, wir können immer zum Telefon greifen und anrufen, oder? Wir können immer, wenn wir die Person sehen, mit ihr sprechen und so weiter. Das können wir alles machen. Wenn es für dich eine Frage ist, geh hinterher, frag die Person. Ja? Wenn wir das alle machen, so, in diesem Interesse, was bewegt dich, was hat dich zu diesem Schritt bewegt, dann haben wir schon viel gewonnen. Und wenn es jemand ist, der einfach durch so viele Umstände einfach seinen Glauben verloren hat, dann ist das Beste, was wir machen können, ist zu dieser Person zu gehen und ihr wirklich nah zu sein, mit der Person auch zu beten, mit der Person zu reden und vor allem einfach nur zuzuhören. Und du wirst vielleicht auch Sachen hören, wo du sagst im ersten Moment, ey, das ist schwer zu schlucken. So, was für ein krass negatives Gottesbild da ist oder was für schwere Vorwürfe im Raum stehen oder so weiter. Manchmal geht es darum, dass man zuhört, bevor man es bewertet, was die Person einem sagt. Leute, wir können das. Ich glaube, in Familien haben wir gelernt, was es bedeutet zu streiten. Ich hoffe es jedenfalls. Und was es auch bedeutet, mal eine Meinung stehen lassen zu können. Was es bedeutet, den anderen zu lieben, obwohl die Person eine andere Meinung hat. Und das ist nichts anderes im christlichen Kontext. Das waren jetzt vorhin vier Gründe, warum Menschen die Gemeinde verlassen. Und Leute, die Liste ist viel, viel länger. Würde ich jetzt über jeden Grund einzeln sprechen wollen, warum Menschen Gemeinden verlassen, warum Menschen die Kirche verlassen, dann dann würde das ewig dauern. Ich habe vor kurzem jemanden gehört, der hat gesagt, ich war früher Katholik und aufgrund dessen, was alles in der katholischen Kirche passiert, kann ich da nicht mehr hingehen. So. Aber dass man nicht sagen kann, okay, das sind alle katholischen Kirchen sind genau gleich. Das ist ein Fakt, der einfach da nicht zählt in dem Moment. Aber trotzdem ist es eine negative Erfahrung, die jemanden dazu gebracht hat, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich Gott nicht bei den Christen gesehen habe. Und das ist ein Zustand, den wollen wir ändern. Das ist ein Zustand, den wollen wir hier ändern und den, weiß ich, ganz viele Gemeinden, ganz viele Kirchen gerade dran sind, zu zeigen, hey, wir wollen wieder die biblischen Werte hochleben lassen. Wir wollen, dass Menschen hierher kommen und geliebt sind zu 100%. Wir wollen, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wir wollen Menschen begleiten in Prozessen. Wir wollen nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern wir wollen sie umarmen, egal wer sie sind. Und dann in Prozesse gehen. Ja, weil das ist nämlich bei Gott so. Er nimmt uns so an, wie wir sind und dann arbeitet er an unserem Herzen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu lieben. Die Veränderung ist in Gottes Hand. Wir können nur begleiten. Okay. Wir sollen das tun, was Jesus tut. Nämlich suchen. Suchen nach diesen Menschen. Lasst uns Menschen suchen und lasst uns suchen, wo wir selber ein Segen sein können. Wie können wir für andere ein Segen sein? Das Christsein besteht nicht nur daraus, dass wir zum Gottesdienst gehen, sondern es besteht daraus, dass wir unser Licht, was wir von Gott bekommen haben, scheinen lassen. Ja, dass wir das Licht unter den Scheffel stellen, wie es so schön steht in einem Gleichnis von Jesus, sondern dass wir es scheinen lassen. Dass jeder es sieht. Das heißt auch, dass wir Menschen nachgehen, die die Gemeinde verlassen. Und das läuft aber nur über Beziehung. Wenn du Beziehungen lebst, hast du Zugang zu Herzen. Ich hörte mal von einem Mann, der jahrelang in eine Gemeinde ging. Und er ging dahin mit seiner Frau. Und seine Frau baute das ganze Beziehungsnetzwerk auf. Das ist total interessant. So baute das Beziehungsnetzwerk auf. Somit war der Mann immer dabei und die Freunde seiner Frau waren seine Freunde und allem drum und dran. Eines Tages verstarb die Frau plötzlich. So. Und das Problem war, dass das Beziehungsnetzwerk ja auf den Schultern der Frau lag und komplett weggebrochen ist. Und ich würde jetzt sagen, okay, Jetzt kann man sagen, okay, was macht das mit jemandem? Und das Problem war in diesem Fall, dass alle Freunde von ihnen gar nicht mehr den Kontakt zu dieser Person gesucht haben. Und die Person gesagt hat, ich kann nicht mehr in diese Gemeinde gehen. So, hat einen Anruf vom Pastor bekommen, hat sich bedankt für den Anruf, war schön mit dir zu reden. Aber alle meine Freunde, die ich hatte, früher aus dem Hauskreis, früher aus dem Gottesdienst und so weiter, sie melden sich nicht bei mir. Da ist nichts mehr. Und vereinsamt zunehmend diese Person. Wisst ihr, das ist eine Geschichte, die macht mich hellhörig. Was wollen wir leben als Christen? Was wollen wir leben? Wir, jeder einzelne von uns. Sowas darf uns nicht passieren. Wir stehen füreinander ein. Und wichtig für uns, wenn jemand geht, dann ist es nicht unsere Aufgabe, Menschen zu versuchen, zu überreden, in den Gottesdienst zu kommen, sondern einfach nur zuzuhören. Zuzuhören. Was beschäftigt dich? Was geht in deinem Herzen los? Das sind zwei Gruppen von Menschen. Die einen Menschen kennen Jesus nicht. Die anderen Menschen kannten Jesus einmal. Und ich glaube, bei beiden geht es eigentlich um dasselbe, nämlich, dass sie wieder eine Begegnung mit Jesus haben sollten. So, wieder neu von ihm berührt werden sollten. Aber das läuft nur darum, wenn wir in Liebe, in Geduld mit ihnen in Prozesse hineingehen. Wenn du jemanden in deinem Umfeld hast und du weißt, diese Person macht gerade eine schwere Zeit durch, dann kannst du trösten, aber auch sagen, hey, darf ich für dich beten? Und wenn sie sagt nein, dann ist es nein. Versuch sie nicht zu überreden. Aber bete trotzdem für sie, im Inneren. So, ja. Wenn du jemanden besuchst, der früher mal in der Gemeinde war und dir sagt alle Gründe, warum er nicht mehr in die Gemeinde geht, dann ist es nicht deine Aufgabe, irgendwie zu versuchen, alles richtig zu stellen und dass all das, was die Person so empfindet und fühlt, alles ja gar nicht wirklich stimmt, sondern eigentlich ist es ja so und so. Nein, du hörst der Person zu und fragst nach dem nächsten Schritt. Weil das ist das Problem. Wir sind oftmals mit einem Fuß in der Vergangenheit, wollen aber vorwärts gehen und die Vergangenheit hält uns fest, nach vorne zu gehen. Was ist also der nächste Schritt nach vorne? Leute, wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Wir sind heute hier ein bisschen was über 10 Leute, so, ja. Und man könnte denken, okay, etwas, was können wir bewegen als kleine Gemeinde? Und ich denke jedes Mal an diesen Vers zurück, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, er sagt, Gott gefallen euch kleiner Herde, sein Reich zu geben. So, ja. Und ich glaube, dass wir mehr Potenzial, dass wir es einfach sehen werden, wenn wir uns sagen, okay, Jesus, gebrauch du uns in unserer Schwäche, gebrauch du uns in unserer kleinen Gruppe, die wir gerade sind, um andere Menschen zu erreichen. Gebrauch mich in meinem Alltag, damit ich andere Menschen erreiche. Erinnere mich an Leute, die vielleicht früher mal in der Gemeinde waren, die ich aber schon ewig nicht mehr gesehen habe, und ruf sie an. So, ja, leb Beziehung, sei unterwegs mit anderen Christen und schau, was kann ich tun? Was kann ich tun? So, ich frage mich das genauso. So, was kann ich tun? Fragt ihr euch das auch? Und wenn wir das alle machen, jetzt nehmen wir mal an, so dieses tolle Multiplikationsprinzip. Jeder von uns würde eine Person zu Jesus führen in diesem Jahr, nur eine. Leute, da sprechen wir von Verdopplung. Ich meine, das ist schon krass, ne? Würden wir gerne sehen. So, oh. Ich denke, das ist einfach die Sache, dass wir manchmal zu verquert denken. Leute, du bist dort an dem Platz, wo du bist. Bist du Licht? Bist du Segen? Und es geht um diese zwei Gruppen. Die, die ihn gar nicht kennen, und die, die einmal da waren. Und Jesus will dich gebrauchen dafür. Ich möchte nochmal beten. Und dann gehen wir gleich in den Segnungstal rein. Weil, ja, das wird cool. Okay. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du Menschen liebst zu 100%. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen retten möchtest. Dass dein Herz einfach dafür schlägt, dass Menschen dich erkennen dürfen. Und Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du uns rausholst aus unseren Unsicherheiten, die wir manchmal haben. Rausholst aus unseren vielleicht verkehrten Denken in diesem Bereich, Jesus. Ich möchte beten, Herr, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns die Ausrichtung gibst, dass du uns die Vision immer wieder neu ins Herz legst, Herr, dass es darum geht, dass Menschen gerettet werden, Herr. Herr, was können wir tun? Und Jesus, wir wollen da wirklich dieses Gebet beten, Herr, was wir in Jesaja sind. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, Jesus, Herr. Zeig mir die Menschen, die dir wichtig sind. Und gib mir die Kraft, die richtigen Schritte dafür zu gehen. Und Jesus, ich möchte auch beten, Herr, dass all die Leute, die unter uns sind, die gerade aktiv Beziehungen leben zu Menschen, die früher mal in der Gemeinde waren oder die doch gar keine Beziehung zu dir haben. Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du sie segnest für diese Gespräche. Und jeder einzelne von uns, der das nicht hat, ich möchte beten, Herr, dass du uns Weisheit gibst, Augen öffnest und sensibel machst für die Menschen um uns herum. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so viel mehr vorhast. So viel mehr. Und Jesus, du zeigst uns genau in diesem Moment Menschen. Du zeigst uns genau in diesem Moment Leute, die wichtig sind zu erreichen. Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du uns Weisheit gibst, Stärke gibst, dass du das auch in den anderen Gemeinden in Hagen tust, Jesus, Herr. Dass dort genau dasselbe herrscht, Jesus, Herr. Ich weiß, dass es da viele gibt, die vorwärts gehen, und ich möchte sie segnen in deinem Namen, Herr. Ich möchte beten, dass diese Stadt Hagen wirklich verändert wird durch deinen Geist, verändert wird durch deine Liebe, und dass du uns dazu gebrauchst, Herr. Herr, du hast uns gesendet, so wie der Vater dich gesandt hat, und wir wollen in derselben Kraft unterwegs sein. Und ich möchte wirklich beten, Herr, gib uns all das, was wir brauchen. Herr, du hast es uns schon gegeben, aber lass uns das verstehen, was du uns gegeben hast, damit wir andere Menschen zu dir führen können oder zurückführen können. Danke, Jesus, du bist gut. Amen. Amen.